Mit der Gondel den Berg hinauf oder doch wandern? Auf der Piste fahren oder im unpräparierten Schnee daneben? Après-Gaudi oder fernab die Ruhe der Natur genießen? Es gibt viele Arten, den Wintersport auszuleben. Für Hannah Arum ist Skifahren aber mehr als nur ein Sport. Denn die Natur, die hat sie nie verurteilt. Hannah Arum kam in Notting Hill als Junge auf die Welt und ist nun die erste Transfrau im Freeride-Sport, einer ziemlichen Männerdomäne. Die Natur hat ihr immer das Gefühl gegeben, sie selbst sein zu dürfen. Ein Gefühl, das sie jahrelang nicht hat. Wie sie heute mit ihrer Teilnahme im Frauenteam ein ganz bestimmtes Zeichen raus in die Welt schickt, darüber habe ich mit ihr geredet. Mein Name ist Julia Kroth und ihr hört die Sportgondel.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
Die Sportgondel. Der Lift für Sportfreunde.
Fort der da oben, wie die zente Sau. Muss es so sagen.
Erstmal hallo Hannah, es freut mich total, dass du jetzt heute mit mir hier in der Sportgondel sitzt.
Hi Julia.
Wie geht's dir?
Ich bin müde. Ich bin sehr, sehr müde, ja.
Bei dem Wetter und mit der Dunkelheit geht das wahrscheinlich leider vielen so momentan.
Ja, schon. Ja, also mit dem ganzen Aktivismus und Arbeit. Und es gibt am Freitag ist es auch ein sehr besonderer Tag für den globalen Trans-Community. Der Trans Day of Remembrance heißt das, also ein Erinnerungstag an alle ermordeten Trans-Menschen. Das ist jährlich am 20. November. Und dieses Jahr war unglaublich gewalttätig. Also sorry, dass wir so mit so einem Thema anfangen. Aber ja, ich bin müde, erschöpft, traurig. Ja, aber es ist echt schön, dich zu sehen. Und ja, ich meine, dafür sind wir da, gell, miteinander zu diskutieren.
Ja, sehr gerne. Lass uns da gerne später drüber reden. Ich würde nämlich am Anfang gerne mit dir über deine sportliche Karriere reden. Du bist nämlich Freeride-Skifahrerin und stehst ja eigentlich ziemlich häufig auf dem Berg. Deswegen erstmal meine Einstiegsfrage, wenn du denn auf dem Berg stehst, fährst du lieber mit der Gondel hoch oder mit dem Skilift?
Gute Frage. Nee, also Geld für Gondel und Skilift habe ich nicht. Ich steige selber hoch.
Okay, auch cool. Sehr, sehr cool.
Ist eigentlich ein Muss, obwohl ich sehr gern mit dem Gondel hochfahren würde, wenn jemand mir ein bisschen Geld schicken wollte.
Okay, das heißt, du planst auch immer direkt deinen Aufstieg sozusagen mit ein, wenn es dich in die Berge zieht.
Ja, für mich gehört es irgendwie zum Freeriden. Das ist kein Muss, aber für mich gehört das sehr dazu. Und das ganze Kenntnis so mit dem Bergsteigen, Wetter, Lawinen und so weiter und einfach mit der Natur zusammen zu sein und ein bisschen weg von präparierten Pisten, gefällt mir sehr.
Da sind wir ja schon voll in unserer Thematik drin. Ich muss nämlich sagen, ich habe vom Freeride-Skifahren sehr, sehr wenig Ahnung und würde dich da bitten, mir vielleicht nochmal und vielleicht auch unseren Hörern, die sich da auch nicht so gut mit auskennen, mal kurz so zu erzählen, wie sich denn Freeride-Skifahren vom normalen Skifahren unterscheidet.
Ach so, ja, ich gehe immer davon aus, dass alle Leute hier in München und Umgebung und bayerische Voralpenland und Österreich sich mega gut mit Freeride-Ski auskennen. Aber nee, anscheinend nicht, gell? Kurz zu erklären, nee, also obwohl der Geschichte und Entwicklung von Skifahren als Sportart mir bewusst ist, ich weiß nicht wirklich, was normales Skifahren ist. Ich verstehe damit Alpin-Skifahren, gell? Also Skifahren auf präparierten Piste und Urlaubsgaudi und unbezahlbare Lifttickets und so. Und für mich, das ist auch viel mit anderen Dingen verbunden, also Barrieren, Klassismus und Behindertenfeindlichkeit und Homophobie und Sexismus. Liftbetriebe, die dich zum Gipfel bringen, aber auch Mode und Mobbing und Ischgl und Corona-Partys. Und Kapitalismus und minimale soziale Verantwortung und Klimazerstörung und Mörder im Mittelmeer. Ich meine wirklich, das ist für mich normales Skifahren, aber das Wort normal verstehe ich nicht wirklich. Also Freeride-Ski im wahrsten Sinne bedeutet Freedom, also Barrierefreiheit und Inclusion. Und man braucht nicht dafür mehr als einen Hang, ein bisschen Schnee und deine eigene Fantasie und Imagination, um deine eigene Entscheidung zu treffen und deine Abfahrt zu bestimmen.
Wenn wir jetzt mal nur kurz aufs Sportliche gehen, damit es vielleicht den Hörern auch noch mal ein bisschen deutlicher wird. Also ich verstehe zum Beispiel unter Sportlichem oder sozusagen dem Skifahren, dem, das man so kennt, das Skifahren auf der präparierten Piste. Also gegenteilig von Freeride, um das vielleicht noch mal ein bisschen also deutlicher irgendwie jetzt mal so zu sagen und darzustellen, fährst du im Prinzip abseits der präparierten Piste, wenn du sozusagen unterwegs bist, richtig?
Richtig, also ja, genau das. Also das bestimmst du selbst. Deine Line, deine Abfahrt ist deine eigene Fantasie und du übernimmst natürlich dabei Verantwortung dafür, dass du niemand anders in Gefahr bringst, auch wenn du dich selber ein bisschen in Gefahr bringen kannst. Aber es passiert auch immer in Absprache und mit dem Konsens des Naturs. Und es ist vollkommen egal, wie du ausschaust und was du anziehst oder welche Ausrüstung du hast. Alles ist gut. Egal, wie alt du bist oder wie gut du fährst. Es geht um Ehrlichkeit und sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, Spaß zu haben. Ja.
Das heißt, wenn du jetzt, du hast ja eben schon gesagt, so du benutzt Lifte und Gondeln gar nicht, sondern im Prinzip steigst den Berg erstmal selber hoch und bist dann im Prinzip ja schon von Anfang an sozusagen auf der Off-Piste. Wie fange ich da richtig an? Also wie bist du auch dazu gekommen, jetzt so mit Freeride-Ski zu beginnen?
Liebte immer die Berge. Ich meine, der Natur hat mich immer akzeptiert, so wie ich bin. Und meine ist tatsächlich so, dass meine FührerInnen, LehrerInnen in meinem Kopf waren immer die Berge und sahen immer wie raue, manchmal sanfte Berge aus. Bunt und vielseitig und vielfältig und diese Stimmen im Kopf sozusagen haben mich zum Freeride gebracht. Also, Hannah, geh abseits von der Piste. Und sie feiern auch mit, wenn ich da bin. Und manchmal schicken sie auch ein wenig Gewitter, damit ich nicht einen zu großen Kopf bekomme. Genau, Freiheit, ja.
Wenn du ja jetzt auch im Freeride-Ski und neben der Piste unterwegs bist, du hast eben gesagt, dann setzt man sich ja immer so einer gewissen Gefahr aus. Wie checkst denn du vorher ab, dass da jetzt nicht irgendwie gleich neben dir oder über dir eine Lawine sozusagen runterkommt?
Ja, ist schwierig. Also es gibt verschiedene Kurse, die man machen kann, auf jeden Fall. Also den Lernprozess, ich würde niemand empfehlen, einfach so allein in den Bergen im Winter zu gehen. Das sind tatsächlich natürliche Gefahren. Aber man kann auch den Risiko einschätzen und dann für dich selber eine Entscheidung treffen. Ist heute ein guter Tag oder nicht? Es geht ein bisschen um Zuhören, um Kommunikation mit der Natur und Kommunikation und Sprechen lernen und fähig zuzuhören ist das, was wir alle lernen müssen und üben müssen und ja, Entscheidungen treffen. Wann sollen wir lieber zu Hause bleiben? Wann sollen wir zuhören und lernen, statt uns berechtigt zu fühlen, reinzugehen und mittig in der Natur oder mittig im Diskurs zu platzieren. Das muss man lernen, ja.
Gibt es dann so Websites, auf denen du das abcheckst, wie der Schnee gefallen ist, wie warm es oben auf dem Berg, beziehungsweise wie kalt es oben auf dem Berg ist, um einfach so gewisse Gefahren halt zu minimieren? Oder wie bereitest du dich davor?
Ja, auf jeden Fall. Also Lawineberichte und Webseiten wie bergfacts.at und mit anderen Leuten reden, die dort sind, vor Ort sind, im Tirol leben und so und einfach aus dem Fenster gucken können, so wie war das Wetter in der Früh, gab es einen Föhn, von welcher Richtung kam der Wind und so weiter. Leider ist dieser letzte Punkt bei mir relativ schwierig, weil ich habe einfach nicht so viele Kontakte und in der letzten Zeit einfach nicht so viele Möglichkeiten hatten, unterwegs zu sein.
Aber wenn du jetzt generell sagst, so du planst so einen Trip, bist du jetzt eher so die Einzelgängerin, die sich jetzt sozusagen alleine hoch auf den Berg kämpft und das so ein bisschen die Natur für sich genießt? Oder sagst du, nee, ich habe dann auch schon gerne Freunde dabei oder meine Liebsten, die da auch Spaß dran haben?
Ich hatte früher eine ziemlich coole Community von Leuten, aber nach meiner Transitioning habe ich Kontakt mit vielen Leuten verloren. Und deswegen mache ich mit bei der Freeride World Qualifier. Weil allein ist Freeriding sehr gefährlich. Und wenn du niemand dabei hast, der dich bei einem Lawinenunfall oder gar einem Unfall, Beinbruch helfen kann, dann ja, das könnte leicht zu deinem Tod führen. Ja.
Ja, super, dass du das schon ansprichst, die Free World Tour. Das wäre jetzt nämlich auch mein nächster Punkt gewesen. Du fährst nämlich, wie du es eben schon gesagt hast, mit der World Tour mit. Das heißt, es wird weltweit organisiert, sozusagen so Free Ride Skirennen. Dein letztes war im Februar diesen Jahres im Alpbachtal. Da hast du den 4. Platz belegt. Wie ist das jetzt, wenn du da so zurückblickst, so im Februar noch ein Rennen gefahren zu sein?
Wow, also das ist alles vor Corona-Zeiten. Es war eine andere Welt. Und wir wollen nicht zurück zu dieser Welt, ne? Also neue Systeme, neue Welt bauen. Das war schön, 4. Platz bekommen zu haben, auf jeden Fall. Das Ganze ist schon ein bisschen zirkusmäßig. Ich meine, ich mag die Organisationen, Freeride World Tour und Freeride World Qualifiers, die sind competitive Freeriding. Also es geht hier hauptsächlich um Wettbewerb. Wer ist die Beste? Und das ist für mich nicht wirklich interessant. Du sammelst Punkte und wenn du in einem Top 20 weltweit bist, wirst du eingeladen, bei der World Tour mitzumachen. Und da sind richtig inspirierende FreeriderInnen dabei. Und manche dürfte ich dann persönlich kennenlernen und sie zahlen zu meinem FreundInnenkreis. Aber ich mache eigentlich nur mit, weil Freeriding allein ist sehr gefährlich und ich habe sonst keine Leute.
Das heißt, du hast eben schon gesagt, so die Top 20, die qualifizieren sich dann für die World Tour. So wie ich es doch dann verstanden habe, werden die einzelnen Strecken, die sozusagen vorher festgelegt werden, nach Sternen sozusagen bewertet. Und ein Stern ist eher leicht, während dann 4 Sterne das höchste ist und dann dementsprechend schwer. Ist das richtig?
Richtig. Also du kaufst eine Lizenz. Du meldest dich bei der Freeride World Tour Website an. Du kaufst eine Lizenz für Saison. Ich glaube, das kostet 39 Euro oder irgendwas. Und dann kannst du dich anmelden. Du bist verpflichtet, bei den Ein-Stern-Events anzufangen. Und dann sammelst du Punkte. Und je mehr Punkte du hast, du darfst dich dann anmelden für 2-Sterne, 3-Sterne-Events, wo du mehr Punkte gewinnst bei 1., 2., 3. Platz. Und wenn du genug Punkte hast, dann bist du eingeladen zum World Tour, also den Top 20.
Das heißt, theoretisch gesehen kann sich jeder, der jetzt meint, neben der präparierten Piste gut zu fahren, kann sich da einfach anmelden.
Voll, auf jeden Fall, ja. Und ich empfehle euch alle, die ein bisschen Spaß haben, abseits zu fahren, das anzuschauen. Das ist tatsächlich nicht so teuer. Die Leute sind cool. Den Umgang mit dem anderen Leute ist super, also ein sehr schönes Environment eigentlich, sehr unterstützend und auch relativ, sag ich mal, safe, weil es sind ÄrztInnen am Berg, Bergrettung, Drohnen überall, die filmen und ja, das Ganze macht schon viel Spaß. Aber jeder muss den Berg selber hochsteigen.
Ah, okay, also da gibt's jetzt nicht irgendwie einen Shuttle-Service, der so ganz bequem einen nach oben bringt.
Nee, kein Hubschrauber zum Gipfel, nix. Auch beim World Tour nicht.
Okay, cool. Du hast jetzt gerade gesagt, so du hast da jetzt auch einfach im Prinzip dich einfach angemeldet. Wann hast du dich denn genau angemeldet?
Oh, keine Ahnung mehr. Wann war das erste Saison? Ich glaube 2017, 18 war der erste Saison. Lass mich lügen. Ich weiß nicht, ich muss schauen. Also vor ein paar Jahren kam ich aus einem eine tiefe Traumaphase raus und dann habe ich zu meinem Partner gesagt, hey, ich glaube, ich melde mich bei den Freeride World Qualifiers an. Also das wollte ich immer machen. Das darf ich ja machen und mal schauen, wie weit ich komme. Und gerade bin ich, glaube ich, Platz 77 oder 80 oder irgendwas in Europa unter den Frauen. Und weltweit Top 200, also 180 irgendwas. Ja.
Weißt du ungefähr, wie viele Rennen du bis jetzt schon mitgefahren bist? Hast du das ungefähr im Kopf?
Ich glaube 5, aber ich bin mir selber nicht sicher, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, wie es dieses Winter überhaupt wird mit Corona und Reisen und ob man über die Grenzen fahren darf. Man kann als angemeldete Athletin bei der Freeride World Tour für eine Art Schein bewerben, was dich erlaubt, quasi ein bisschen rumzufahren, über Grenzen zu gehen, glaube ich, so nach Österreich zu fahren. Aber ich bin mir selber auch nicht sicher, ob es überhaupt erlaubt wird, diese Saison.
Mhm. Aber du hättest grundsätzlich auf alle Fälle Lust, mal wieder den Berg hoch und dann neben der Piste wieder runter zu cruisen, sage ich jetzt mal.
Ja, definitiv. Freeriden ist mein Leben.
Ich habe mir auch ein paar Videos von dir angeguckt, wie du den Berg runtergefahren bist.
Oh Gott, echt? Oh mein Gott. Gibt's Videos?
Ja.
Ich kenne nur eine.
Also ich habe mir ein paar angeguckt und also es ist wirklich, kann man einfach mal googeln. Es sieht echt crazy aus, weil du da zwischen den Bäumen im Prinzip umherfährst.
Schön. Ja, crazy bin ich auf jeden Fall. Good crazy.
Ich finde, es hat so was total Idyllisches. Aber du gehörst jetzt ja, also so wie hab ich das jetzt in den Videos erlebt, ich finde, bei dir merkt man total, dass du das genießt, dass du da runterfährst. Also du machst deine großen Schwünge, guckst noch nach rechts und links und bretterst da nicht runter. Oder wie hast du das Gefühl, kommst du unten am Berg dann an, sozusagen im Tal an, so rum?
Ich habe bei einer anderen Interview das so formuliert, Das ist wie entweder Kunst oder Tanzen. Also mir ist im Kopf sehr bewusst, dass wenn ich in den Bergen unterwegs bin, wenn ich Skifahren gehe, dann ich fliege wirklich wie ein Schneeengel auf dem eingefrorenen Ausatmen von Millionen von anderen Menschen. Also das erlaubt mir, diese Linie zu zeichnen im Schnee, was in sich selbst so eine total absurde Ding ist. Ja, das hat kein kapitalistisches Wert in sich, aber es hat eine unantastbare Würde in sich selbst. Weißt du, was ich meine? So in der Natur fliegen zu dürfen. Ja, das ist sehr in meinem Kopf, wenn ich Skifahren gehe.
Es gibt ja auch relativ viele Freerider, die dann noch versuchen, Tricks und Sprünge einzubauen, so über Stock und Stein, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Machst du das auch oder sagst du, das ist mir dann doch ein Ticken zu viel?
Nee, ich würde super gern. Ich bin einfach ein bisschen aus der Übung und muss noch ein bisschen trainieren.
Wie machst denn du das jetzt dann momentan, wenn du jetzt sagst, aus der Übung trainieren ist ja dann momentan schwierig, oder?
Sehr, sehr schwierig. Ja, gerade komme ich gar nicht aus dem Haus raus. Mit Behinderungen, Trauma, kein Geld und Corona. Da sind ganz wenig Möglichkeiten zu trainieren, außer mein Partner hat bei der Nintendo Switch so ein Spiel gekauft, wo man tanzen kann, so mittanzen. Und das ist das einzige Sport, was ich gerade machen kann. Genau. Und davon mache ich auch wenig. Furchtbar. Also meine Vorbereitung für diese Wintersaison ist furchtbar.
Aber das wird leider wahrscheinlich vielen so gehen.
Ich denke schon, ja. Ich glaube, da bin ich nicht allein.
Du hast es vorhin schon gesagt, du fährst oder du bist unter den bei den Frauen mit dabei und unter den Top 200 weltweit, die im Freeride jetzt mitfahren. Und auch europaweit bist du sehr gut dabei. Wie ist das denn so? Also so, du hast es vorhin auch noch mal kurz gesagt, das ist schon sehr kompetitiv, aber irgendwo auch herzlich. Wie erlebst du da so die ganze Welt so innerhalb von der Freeride-Welt, sage ich jetzt mal?
Ich bin Empath. Also ich höre, sehe, spüre wie jeder andere. Und Ich hab ein paar von den Männern kennenlernen dürfen. Drew Tapke, Julian Zenzmeier in Österreich, auch Glenn Plake. Also dieser Name wird vielleicht ein paar Leute bekannt sein. Alle liebevolle Leute. Der einzige, den ich kenne, der öffentlich feministisch unterwegs ist, unter den Männern, also glaubt und arbeitet an eine Gleichstellung von alle Geschlechter, auf Social Media sowie im echten Leben, ist Drew Tapke. Und ich denke manchmal, wo sind die anderen, die an Plattform haben? Wo sind eure Stimmen? Und dass es nicht okay ist, nichts zu sagen. Erst vor 2 Jahren hat der Freeride World Tour gleiche Belohnungen, Preise für Frauen und Männer. Das ist furchtbar. Weißt du? Der Umgang unter den Frauen, das empfinde ich auch. Es ist unterstützend und verständnisvoll. Einfühlsam und selbstbewusst. Schaut auf der Zukunft.
Aber hast du dann auch das Gefühl, weil, also wenn man sich das jetzt so anschaut, es fahren sehr viel mehr Männer auch kompetitiv im Freeride-Ski und es ist ein sehr männerdominanter Sport. Hast du aber das Gefühl, dass Frauen in dem Sport von Männern auch akzeptiert werden?
Ich glaube, Frauen brauchen nicht auf Akzeptanz warten. Wir nehmen es einfach. Es gibt auf jeden Fall bei vielen Sportarten, so wie in unserer ganzen Gesellschaft, eine systematische Unterdrückung von bestimmten Gruppen und eine sichtbare Förderung von anderen Gruppen. Und das ist ja untrennbar von Förderungen von verschiedenen Arten von kapitalistischen Wirtschaftsmodellen. Also wirklich, und das finde ich nicht gut.
Aber also empfindest du es als schwierig, dich in so einer doch sehr relativ männerdominanten Sportart dann so durchzusetzen als Frau und dein Ding zu machen? Weil du ja auch gerade schon gesagt hast, so, es gibt wenige, die sich dann für die Frauen einsetzen.
Ja, es wird schwierig gemacht. Also man wird behindert. Ja, also das ist ein gesellschaftliches Modell von Behinderung statt ein medizinisches Modell von Behinderung. Man wird durch diese konstruierte Barrieren behindert. Und das geht auch unter Frauen sowie Transfrauen und People of Color, schwarze Menschen. Und es dreht sich alles um Ableismus. Also was, wie Menschen bewertet sind. Es hat seine Wurzel in der Eugenik, dass der Gesellschaft und individuelle Leute andere Menschen ihr Körper und Geist bewerten und abwerten dürfen. Und je nach Fähigkeit, produktiv zu sein, Leistung zu bringen, Kinder zu bekommen oder einen Kinderwunsch zu haben, oder gut oder schlecht zu verhalten, das führt zu dieser Problematik. Also die Wurzeln sind immer gleich und es ist eine Untersuchung und Beurteilung, wer ist normal, was ist der Norm, was will der System fördern. Und es pathologisiert und kriminalisiert und es bewertet verschiedene Gruppen von Menschen anders, sperrt weg, baut Mauer und das finde ich nicht cool. Und natürlich ist es dann nicht einfach, dazustehen und deine eigene Würde so mitzutragen, dazustehen, sehen, hey, nee, ich bin da. Ich habe die gleiche Recht wie euch, aber das mache ich trotzdem.
Ja, ich finde, das ist von dir einen sehr, sehr starken generellen Auftritt, weil du auch einfach mit deiner Person als erste transsexuelle Frau, die öffentlich und weltweit Freeride-Ski fährt, ja auch einfach eine gewisse Position einnimmst und sagst, hey, ich lass mich nicht kleinkriegen, vor allem nicht von diesem System. Also da muss ich echt sagen, Hut ab. Vor allem finde ich es auch einfach so krass, wenn man es jetzt momentan so mitbekommt. Klar, es geht vieles Richtung Akzeptanz und wir sind alle bunt und so. Und dann hört man aber zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, im August 2020 hat der Rugby-Weltverband darüber debattiert, ob transsexuelle Frauen im Prinzip ausgeschlossen werden sollen. Und das sind für mich so Punkte, wo ich sage, hey, da geht die Welt doch eigentlich gerade wieder rückwärts. Wie nimmst du das so generell in der Sportwelt wahr?
Stimmt. Diese Rugby-Geschichte. So blöd. Es gibt ein tolles Buch über jüdische Humor. Das heißt, mach dich nicht so klein, du bist nicht so groß. Und das finde ich super. Also ich lasse mich wirklich nicht von jemand anders klein machen. Aber ich will auch nicht vergessen, dass ich einen ganz, ganz kleinen Teil von dem Ganzen bin. Und ich kann immer nur für mich reden. Ich glaube, je nachdem, wie sehr jemand im prekären Umständen leben muss, dass jeden Atemzug, jedes Mal, dass du aufstehst und duschen gehst oder Zähne putzen kannst, das ist ein revolutionäres Zeichen manchmal. Und meine Existenz ist revolutionär genug. Und meine Teilnahme als erste geoutete Transperson bei der Freeride World, das wird auf verschiedenste Art und Weise interpretiert und diskutiert und beurteilt. Sowas kann ich nicht kontrollieren. Aber ich denke immer, wirf's einen Stein, schaut der Hund und Wolf nach, wo es hinfliegt, aber die Löwin schaut sich um, um herauszufinden, wo es herkam, wer diesen Stein geworfen hat. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja Leute, die gar nicht an unsere Existenz als Transmenschen glauben. Oder diejenigen, die bestimmen wollen, wie Frauen, wie Menschen zum Verhalten haben, wie wir denken sollen, ausschauen sollen, welche Chromosomen wir haben müssen oder Testospiegel eine Frau haben soll und wie nicht-binäre Personen, Transmänner und transmaskuline Männer aussehen müssen. Ich könnte eine Ewigkeit darüber reden. Oder was wir zum Anziehen haben oder nicht zum Anziehen haben. Ja, viel Glück damit. Viel Glück damit, weißt du? Selbstbestimmung, Oida.
Jetzt hast du ja auch vorhin zum Beispiel gesagt, dass du als Transfrau beim Freeride-Ski mitfahren darfst. Das ist nämlich auch ein ganz großer Punkt für transsexuelle Frauen im Sport. Nicht nur, dass zum Beispiel dann irgendwie der Weltverband im Rugby überlegt, Transfrauen auszuschließen. Es gibt auch einfach kompetitive Sportarten, wo transsexuelle Frauen gar nicht teilnehmen dürfen. Wie sehr erlebst du das so, dass du auch in der Hinsicht von der Gesellschaft durch Sportverbände und Ähnliches auch einfach behindert wirst in der Leidenschaft, die du liebst sozusagen und die du hast, die auszuüben?
Ja, es geht um diese Wahnsinn, diese Frauenkörper zu kontrollieren, zu bestimmen, welche Frauen dürfen überhaupt teilnehmen. Ich denke hier an Caster Semenya. Sie ist eine Mittelstreckenläuferin, the fastest woman in the world. Und sie gewann zahlreiche Goldmedaillen, über 800 und 1500 Meter, auch bei den Olympischen Spielen. Und ihr Kampf um ihr Recht zu laufen, als Interfrau, als schwarze Frau, ich empfehle euch alle, mehr darüber zu lesen, über Caster Semenya. Und sie sagt auch, dass sie weiter für Menschenrechte von Athletinnen kämpfen, für jene auf und jenseits der Bahn. Bis wir alle so frei laufen können, wie wir geboren wurden.
Jetzt können wir auch vielleicht mal abgesehen von den negativen Sachen, dass Transsexuelle sowohl männlich als auch weiblich im Prinzip in der Sportwelt es nicht wirklich leicht haben. Hast du dann aber auch Punkte, wo du sagst, das hat sich jetzt die letzten Jahre in der Sportwelt verbessert?
Nee, ich erlebe es wirklich immer noch, als wenn jemand uns ständig mit einem Messer im Herz sticht. Und ist damit nicht zufrieden, sondern freut sich immer wieder, das Messer raus und rein zu stechen. Also das ist psychopathisch und selbstzerstörend für alle Menschen. Für alle Menschen eigentlich. Egal ob cis, trans, Mann, Frau, nicht binär. Alle Menschen. Und wie diese Welt mit Menschen umgeht, besonders Menschen, die mit Vulvas geboren sind, egal ob Mann oder Frau, und mit allen Menschen, die Frauen sind oder diejenigen, die nicht an Geschlechternorms halten und die trans und inter sind, es ist selbstzerstörerisch für alle Menschen und es ist nicht besser geworden in der letzten Zeit. Es hat sich verschlechtert. Also der International Olympic Committee hat einige Entscheidungen rückgängig gemacht im letzten Jahr. Ja, es tut mir leid, weil über diese Aspekten, das ist eine gelebte Realität. Man betrachtet das als, es ist ja negativ, aber wir müssen erstmal so die Probleme sehen und anerkennen und akzeptieren, bevor wir überhaupt was ändern können.
Du sendest ja mit deiner Person und mit deiner Präsenz in der Öffentlichkeit ja auch eine ziemlich große Message und bist selbst auch sehr aktiv in der Queer-Community und hilfst auch anderen Transsexuellen. Wie machst du das denn genau? Wie zeigst du Leuten, hey, offen sein ist cool und offen sein hilft und das ist der Schritt in die richtige Richtung?
Also ich mache viele unterschiedliche Sachen. Ich schreibe viel, ich mache Kunst. Früher habe ich auch bei einer Aufklärungsprojekt gearbeitet, wo wir in der Schulen gegangen sind in Bayern und haben jüngere Leute Aufklärungen gemacht. Das war der Stadt München gefördert. Ich bin in Verbindung mit verschiedenen Institutionen, die auch Transmenschen und Intermenschen und allgemein LGBTQI-Menschen unterstützen und beraten. Und durch mein Skifahren, es geht, also dass ich eine Zeichen setze, ist irgendwie nicht zu vermeiden, obwohl das nicht wirklich mein Ziel ist. Ich glaube, dass ich hier bin, um zuzuhören und zu lernen und weder alles zu zerstören, noch alles neu zu erzeugen, sondern irgendwo zwischen den beiden. Und meine Bildung geht weiter fort. Und ich glaube, ich setze diesen Glauben, diese Wörter um in die verschiedenen Formen von Aktivismus, was ich mache. Und Steine werden immer geworfen, Namen sowieso. Und meine Knochen sind zerbrechlich, aber mein Glaube und meine Liebe kann nicht zerstört werden. Und wenn das nicht in meine Sprache rüberkommt, dann kann ich es für euch auch tanzen, auf einen verschneiten Berg zeichnen. Das bedeutet, wir sind da, wir waren immer da und wir gehen nicht weg. Ja. Das heißt letztendlich Liebe für alle und Hass für keine.
Das ist ein ganz toller, sozusagen sportlicher Aktivismus, den du da nach außen hin zeigst. Im Prinzip mit dem Sport und deiner Person zu sagen, hey, man sollte jeden akzeptieren, so wie er ist. Und vor allem beim Sport sind wir alle gleich. Wir alle haben Bock drauf und haben Spaß, vor allem wie du jetzt in den Bergen und gemeinsam mit der Natur. Hast du denn auch das Gefühl gehabt, dass du durch diesen sportlichen Aktivismus und auch durch deinen Aktivismus sonst Leute weiterbringen konntest und ihnen zum Beispiel auch helfen konntest, also die irgendwie dadurch auch zum Freeride-Ski gekommen sind oder ähnliches?
Ich glaube, wenn du dich einfach in der Welt setzt, wenn du da stehst und sagst, ich existiere, dann tust du irgendwas in dieser Welt, was nie vorher existiert hat. Du bist ein Unikat und das ist so wunderschön. Und wenn andere Leute mich sehen und denken, ah cool, jetzt habe ich weniger Angst mitzumachen, das ist natürlich toll. Aber ich glaube, dass also die Frauen, die ich kenne, die FeministInnen, die ich kenne, die Transmenschen, die ich kenne, sind so starke Leute, brauchen meine Unterstützung nicht. Nächste Generation vielleicht, aber ich lerne eh von der nächsten Generation. Also die sind meine Leaders, die jüngere Leute. Und ich glaube sehr wohl, dass irgendwo draußen viele, viele, viele Transmenschen schon unterwegs sind in dem Skibereich. Ich meine, in den 60er Jahren gab es schon eine Interperson, die den Weltmeister gewonnen hat unter Frauen. Eric Schinegger, also ein Mann, nach einem Gentest entschied er sich, seinen Vornamen zu ändern und eröffnete eine Kinderskischule und schrieb ein Buch in den 80ern, Mein Sieg über mich, der Mann, der Weltmeisterin würde. Also ich bin nicht die Erste, eher eine von den Letzten, aber ja, vielleicht hilft's jemand, ich weiß nicht. Ich will nur Skifahren gehen, ehrlich gesagt. Aber es ist jeder von uns bewusst, jeder trägt eine Verantwortung und Geschichte mit in den Bergen. Und es gibt tatsächlich Barrieren, die wir persönlich nicht merken, vielleicht, aber die jeder Mensch unterschiedlich verhindert. Und manche Barrieren sind künstlich verstärkt, um dieses einheitliche Bild darzustellen. Welche Menschen gehören in den Bergen überhaupt? In der Natur? Welche Menschen dürfen lachen, überleben, Freude haben und Freude zeigen? Welche Menschen dürfen grinsen und Spaß haben? Weißt du, was ich meine? Und es führt zu Barrieren im Kopf und Herz, dass wir gemeinsam abschaffen müssen und werden. Aber solche Dinge müssen nicht unbedingt zu Schamgefühle führen oder zu verstecken. Keiner von uns ist frei, bis wir alle frei sind. Also wir sind in diesem Spiel zusammen hier. Und bei Freeriden geht es viel um Loslassen, Angst loslassen und sich entfalten zu dürfen. Wenn ich das rüberbringen kann, dann habe ich vielleicht gut gemacht.
Ich denke auf alle Fälle. Wenn du jetzt sagst, im Prinzip, du denkst, dass es in der nächsten Zeit noch besser wird oder generell besser wird, ist es dann so, dass du auch meinst, dass es gar nicht mehr, sag ich mal, so ein Ding daraus gemacht wird, dass jetzt jemand, der transsexuell schief fährt, sozusagen?
Ja, auf jeden Fall. Ja, die Normalisierung von Transsein, ja. Ja, cool. Ja, geile Frage. Das ist genau, was ich will.
Also diese generelle Akzeptanz, so hey, ist doch komplett wurscht, wie jemand auf die Welt gekommen ist. So, wir sind wegen dem sportlichen Aspekt hier und nicht, um darüber zu entscheiden, ob er jetzt männlich, weiblich oder vielleicht gar nichts ist, sondern er fährt oder die Person, der Mensch fährt einfach den Berg runter, so wie er Lust hat. Und danach können wir ihn gerne bewerten und nach seiner sportlichen Leistung, aber nicht nach dem, was er ist. Das tut ja eigentlich gar nichts dazu, oder?
Du hast es so schön gesagt, Julia. Ja, absolut. Also lernen mit Freude und offenen Augen und Herz. Auf jeden Fall. Das gehört für mich zum, wie sag ich das auf Deutsch? Keine Ahnung.
Sag's auf Englisch. Ich glaube, das kriegen die Hörer auch hin.
The future is now. You know? Das Leben kann nicht sterben. Unsere Verantwortung müssen wir erkennen für uns selbst und unsere Mitmenschen, für die Tiere und Bäume und der Natur überhaupt und merken, welche Leute sind aus welchen Gründen nicht dabei und warum. Also die Augen offen halten für sowas. Und ich glaube tatsächlich, dass irgendwann mal im Leben, hoffentlich nicht demnächst, hoffentlich nicht im Lawine, aber irgendwann mal merkst du dann, dass alles zusammenkommt, die Gerüche von Vergangenheit und Zukunft in der Nase und dann merkst du, shit, ja, ich bin eigentlich schon im Paradies. Das Leben kann nicht sterben. Das ist Freeriding, das ist das ewige Zyklus vom Leben und bin einfach froh, für einen kurzen Moment dabei zu sein und morgen sind hoffentlich viel, viel mehr Menschen unterwegs.
Mega cool. Ich lerne nicht nur total viel über die Sportart an sich und bewundere dich dafür, dass du den Berg auch noch mit hochläufst, sondern lerne auch einfach, was das noch alles nebenbei bedeutet. Also vielen Dank dir da für den Einblick auch.
Oh, danke dir, Julia, für die Einladung und an alle ZuhörerInnen. Ich wünsche euch alle eine super schöne Wintersaison und vielen Dank an dich, Julia, und Sportgond.
Ich hoffe, dass du auch ein paar Mal noch die Berge runterfahren kannst, diese Skisaison, dass das was wird. Also da drücke ich dir ganz, ganz fest meine Daumen, egal ob das jetzt im Zuge eines Wettkampfs ist oder weil du es dann doch auch einfach so machst, hoffe ich, dass du das auf alle Fälle ein paar Mal machen kannst.
Danke, Julia, das bedeutet mich viel.
Dir danke für deine Ehrlichkeit und deinen Einblick in deine Welt.
Sportgondel.
Mit Hinblick, egal, immer ein Hinblick auf was? Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.